weil wir wissen, wer uns so geliebt hat. Darum dürfen wir ihm auch diese herrliche Lobgesänge darbringen. Wir sind so froh, dass wir erlöst sind durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und niemand ist imstande, uns aus seiner Hand zu reißen. Auch niemand ist imstande, uns die Gottessohnschaft abzustreiten. Wenn es auch Menschen tun wollen, nun dann sollen sie es tun. Sie haben es ja auch versucht. So manches bei all den Männern Gottes und auch bei unserem Herrn. Aber er war das, was er war. Und das können wir auch sagen in unseren Tagen. Wenn wir erlöst sind, wenn wir befreit sind, wenn wir das Erlebnis mit dem Herrn gemacht haben, das kann uns niemand streitig machen. Niemand. Menschen mögen vieles sagen. Ja, die Gerüchte sind verschieden. Man könnte sie ja hier aufzählen. Aber wir brauchen es ja gar nicht. Wir möchten Gott alleine dienen. Aber wisst ihr, jeder ist bei dem lebendigen Gott offenbar. Jeder Einzelne. Wir können tun, was wir wollen. Wir sind vor ihm offenbar. In jenen Tagen, als unser Herr noch auf Erden weilte, da war zum Beispiel die eine Sache hier mit den Leuten, wenn wir es lesen, vielleicht in Matthäus 12 von Vers 31. Da heißt es, deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Auch wenn jemand ein Wort gegen den Menschensohn ausspricht, wird es ihm vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist spricht, dem wird es weder in dieser Weltzeit noch in der künftigen vergeben werden. Entweder macht den Baum gut, dann ist auch seine Frucht gut. Oder macht den Baum faul, dann ist auch seine Frucht faul. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ihr Schlangenbrut, wie solltet ihr imstande sein, Gutes zu reden, da ihr doch böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ein guter Mensch bringt aus der guten Schatzkammer seines Herzens Gutes hervor, während ein böser Mensch aus einer bösen Schatzkammer Böses hervorbringt. Ich sage euch aber, von jedem unnützen oder nichtsnützen Wort, das die Menschen reden, davon werden sie Rechenschaft am Tage des Gerichts zu geben haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerecht gesprochen werden und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Nun, ich weiß nicht, aber für uns als Gläubige sind diese Worte so kostbar und so wichtig und so wert und so heilig, dass wir nicht anders können, als Gott bitten, er möge Gnade schenken. Und unser Herr in jenen Tagen, er erkannte ihre Herzen, er wusste, was in jedem Einzelnen von ihnen ist. Und er konnte ihnen sagen, ihr Schlangenbrut, wie solltet ihr imstande sein, Gutes zu reden, da ihr doch böse seid? Das ist die Sache. Und ihr Lieben, das Gleiche ist heute noch. Menschen, die behaupten, gläubig zu sein, sie können so froh sein, so lieblich sein, so voller Liebe ins Angesicht lachen. Sie können aber zum Nächsten hingehen und den Nächsten so schlecht machen und ihn töten. Das war in jenen Tagen der Fall, ihr Lieben. Und das hat sich noch nicht geändert bis in unseren Tagen. Sie behaupten aber, gläubig zu sein. Aber aus ihrem Munde kommt hervor die Bitterkeit, die in ihrem Herzen vorhanden ist. Sagt mir doch nicht, dass solch ein Mensch noch gläubig ist. Er glaubt, aber was? Was er will. Aber wenn man Gottes Wort glaubt, so wissen wir, dass Gott sich noch nicht geändert hat. Denn in Malachi steht geschrieben im 3. Kapitel vom Vers 6, denn ich, der Herr, habe mich noch nicht geändert und ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Stimmt das Wort? Glauben wir es von ganzem Herzen? Ich glaube, wir können gar nicht anders wie das Wort glauben. Und die Schrift macht keine leeren Worte. Von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden, davon werden sie Rechenschaft am Tage des Gerichts abzugeben haben. Ihr Lieben, die Bibel, unser Herr, hat diese kostbaren Beispiele genommen. Und auch von dem Baum. Jeder gute Baum, der kann keine schlechten Früchte bringen, sondern nur Früchte, die gut sind. Er kann nichts Böses mehr reden gegen den Nächsten. Er kann ihn nicht mehr verleumden. Er kann nicht dies und jenes tun. Sondern er kann nur das reden, von dem reden, was Gott in seinem Leben getan hat. Das ist die Sache. Wenn aber andere Dinge zum Vorschein kommen und das Herz, wovon es voll ist, da geht der Mund über. Und es wird sich bald herausstellen, was ein jeder ist. Ihr Lieben, wir möchten zu denen gehören, aus deren Mund nur das kommt, was im Willen Gottes ist. Das ist die Sache. Nichts anderes. Das andere kommt von der anderen Seite her. Verleumdung, Bitterkeit, Bosheit, Afterreden kommt nicht von Gott. Das kommt vom Feind her. Und man kann vielleicht die Worte hören, so wie auch jenen Tagen. Uns hat ihnen alles nichts genützt. Es nützt uns nichts, ihr Lieben. Wir können hier alt und grau werden. Es sei denn, Gott schenkt Gnade, dass wir unser Leben umgestalten lassen. Durch die Gnade Gottes. Sonst gehen wir verloren. Und man könnte das Wort gehört haben, jede Stunde und jedes Mal, wenn Versammlung ist. Wenn wir nicht unser Leben ändern, machen mit Gott, dann, ihr Lieben, ist es vergebens gewesen, unser Laufen, unser ganzes Tun. Es sei denn, wir fangen an, bei Gott anzuklopfen. Wir fangen an, den Herrn zu bitten, von ganzem Herzen, er möge uns gnädig sein. Anders kommen wir nicht davon. Ihr Lieben, möge der treue Gott uns auch heute Nachmittag durch seinen guten Heiligen Geist weiterführen und weiterleiten. Wir sehen und wissen, wir sind in den letzten Tagen angekommen. Und Gott hat so wunderbar sich seinem Volke kundgetan und zu uns geredet. Und redet immer noch, will uns fertig machen für sein baldiges Erscheinen, dass wir dort sind, wo er ist. Und so möchten wir auch heute Nachmittag ihm die Ehre und die Anbetung darbringen. Lasst uns dazu aufstehen. Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, auch für diese Stunde und für die Stunden, die schon hinter uns sind. Wir danken dir für den Segen, den wir aus deinen Worten nehmen durften. Du hast so ernst zu uns geredet. Du bist bemüht um dein Volk, o Herr, wie in allen Zeiten, wie in den Tagen der Apostel und Propheten, so auch in unseren Tagen bist du um dein Volk bemüht, o Herr, und möchtest, Herr, dass dein Volk bereit ist für dein baldiges Erscheinen. Du hast zu uns geredet, hast uns die geheimsten Dinge geoffenbart, als deinem Volke, als deinen Kindern. Wir können nicht anders wie deinen Namen erheben und dich preisen, denn du bist unser Gott. Dir alleine gebührt die Ehre und der Lobpreis, auch heute Nachmittag. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Auch für diesen Gottesdienst sind wir dem Herrn dankbar. Das, was ich an diesem Wochenende zu sagen hatte, habe ich bereits gesagt. Und wir sind trotzdem dankbar, dass wir zusammen sein dürfen und uns der Gemeinschaft mit Gott und untereinander erfreuen. Nimm das nicht allzu ernst. denn wir werden immerhin noch einige Bibelstellen lesen. Und ich bin sicher, dass Gott durch sein Wort immer zu uns reden möchte und reden wird, so wie es erwarten und im Glauben aufnehmen. Der Anlass, 1. Korinther 13 zu lesen, kam jetzt von dem Lied, das gesungen wird. Und das wollen wir jetzt tun. Es ist ja das Kapitel von der Liebe Gottes, nicht von der Liebe, die wir mitbringen, sondern von der Liebe, die Gott uns gibt. In 1. Korinther 13 steht, wenn ich in den Zungensprachen der Menschen und Engel reden könnte, aber die Liebe nicht besäße, so wäre ich nur ein tönend Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich die Gabe prophetischer Rede besäße und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzen könnte. Aber die Liebe mir fehlte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib dem Feuertode preisgäbe, aber keine Liebe besäße, so würde es mir nichts nützen. Diese Worte sind genauso wahr wie alle anderen, die in der Heiligen Schrift stehen. Und die Liebe, um die es hier geht, lasst mich noch einmal sagen, das ist keine menschliche Liebe, sondern göttliche Liebe, wie sie am Kreuz auf Golgatha offenbar geworden ist. Also hat Gott die Welt geliebt. Und nur, wer durch diese göttliche Liebe herausgeliebt, erlöst und begnadigt wurde, in dessen Herz wird diese selbe göttliche Liebe durch den Heiligen Geist ausgegossen. Und das ist die Liebe, die von Umständen nicht abhängig, weder vom Wetter noch von den Zeiten, die nie begonnen hat, die nie aufhören wird. Und davon legt das Wort Gottes Zeugnis ab. Es ist die Liebe Gottes. Und wenn alles andere nicht mehr sein wird, dann bleibt die Liebe in Ewigkeit. Und wohl dem Menschen, der sie empfangen hat, der sie wirklich empfangen hat. Und ihr wisst ja, laut Galater 5 ist die Liebe eine der 9 Geistesfrüchte. Gaben kann man nehmen, bekommen, geben. Frucht kann man nicht nehmen, geben, bekommen, muss wachsen. Ehe sie wachsen kann, muss etwas gepflanzt worden sein. Ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht zur rechten Zeit bringt. Und deshalb ist es notwendig, dass wir nicht nur gläubig geworden sind, sondern uns Gott zur Verfügung stellen, dass er zwar sein Wort offenbart, seine Geheimnisse kundtut, aber dass er die Liebe über alles stellen kann. Und wer diese göttliche Liebe hat, der kann die größte Erkenntnis haben, Er wird sie nicht so hoch bewerten, wie er es mit der Liebe tut. Jetzt wird sie beschrieben, und das ist sehr wichtig. Denn auch darüber könnte man sich eigene Gedanken machen, und die nützen dann keinem. Hier steht, die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe ist frei von Eifersucht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht rücksichtslos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht an, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, freut sich vielmehr mit der Wahrheit, sie deckt alles zu, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt alles. Jetzt können wir uns prüfen. Und bitte nicht einer den anderen, sondern, wie geschrieben steht in 1. Korinther im 11. Kapitel, ein jeder aber prüfe sich selber. Und wenn wir nun in dieses Wort hineinschauen, wie in einen göttlichen Spiegel, dann können wir sehr schnell feststellen, ob es so ist oder nicht. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe ist frei von Eifersucht. Wenn Gott einen segnet oder gebraucht und es steigt etwas in einem anderen auf, was ist das dann? Jeder Mensch, der zum Leibe des Herrn gehört, ist frei von Eifersucht, frei von all diesen Dingen, ist ja in den Leib des Herrn hineingetauft worden. Und wenn wir in diesen Tagen über den Herrn und die Gemeinde gesprochen haben, dann sollten wir uns auch das vor Augen führen und zu Herzen nehmen, was in 1. Korinther 12, Vers 12 und 13 geschrieben steht. Denn wie der Leib eine Einheit bildet oder ist und durch viel und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Denn durch einen Geist sind wir alle durch die Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden. Wir mögen Juden oder Griechen, Sklaven oder frei sein, und wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Hier spricht der Apostel nicht von einer Gemeinde, sondern von der Gemeinde Gottes, von der Gemeinde des Herrn. Und ich meine, wir alle haben ein Bestreben, nämlich zu dieser Gemeinde der Erstgeborenen zu gehören. Zu dieser Gemeinde, die von Gott aus gerechtfertigt, erlöst, befreit, gereinigt, geheiligt, mit Gott versöhnt und vollendet worden ist. Dass wir noch unterwegs sind, das stimmt. Aber wir haben ein Ziel vor Augen und wir wissen, dass wir es mit der Hilfe Gottes erreichen werden. Der Leib des Herrn besteht aus vielen Gliedern. Und hier heißt es dann weiter in Vers 20, so aber sind wir zwar viele Glieder, sind viele Glieder vorhanden, aber es besteht doch nur ein Leib. Das Auge aber kann nicht zu der Hand sagen, ich habe dich nicht nötig. Ebenso wenig der Kopf zu den Füßen, ich habe euch nicht nötig. Wenn wir uns selbst betrachten, unser gläubiges Leben, unsere Erfahrungen mit Gott und vielleicht auch miteinander, dann stehen wir vor der großen Frage, haben wir den Prüfungen standgehalten? Haben wir Füße und Hände? Haben wir die einzelnen Glieder, die zum Leibe des Herrn gehören, zusammengehalten? Oder haben wir uns voneinander gelöst und getrennt, den Leib des Herrn auseinandergerissen, als habe er gar keine Bedeutung für uns? Und wir sind im Alleingang der Meinung gewesen, im Recht zu sein und das Ziel zu erreichen. Ihr Lieben, allein wird es niemand schaffen. Wir müssen gemeinsam alles, was über uns kommt, ertragen, erdulden, bestehen, und wir müssen Freud und Leid miteinander teilen. Wir können nicht tun, wie damals die Volksmassen getan haben, dass sie plötzlich, als es um den Herrn schlecht stand und die Prüfungen einen Höhepunkt erreichten und er das Wort offenbarte, das ja wie ein Schwert in ihre Seele drang. Und siehe da, viele folgten ihm nicht mehr, sondern gingen hinter sich. Und er sagte, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esset und sein Blut nicht trinket. Für sie war es anstößig und sie sprachen, wie soll der Mensch uns nun sein Fleisch und sein Blut zu essen und zu trinken geben? Sie waren dem Herrn nachgefolgt, wurden geheilt und gesegnet, ohne dass sie begriffen hatten, was Gott mit ihnen vorhatte. Ihr Lieben, wir müssen in diesen Tagen begreifen, was Gott mit uns vorhat, und müssen durch dick und dünn, durch auf und ab, wir müssen um jeden Preis dem Herrn folgen und auch zueinander stehen, weil wir einander nötig haben. Die Hand kann doch nicht sagen, ich brauche den Rest nicht. Was ist der Leib ohne die Füße? Was ohne die Hände? Was ohne die Augen? Was ohne den Kopf? Und wer weiß nun, wer was ist? Also müssen wir zusammenstehen, um Gott die Möglichkeit zu geben, die einzelnen Funktionen der Glieder im Leibe Jesu Christi nach dem Maß der göttlichen Berufung und der Notwendigkeit, dass sie ihren Dienst tun und ihren Auftrag erfüllen. Aber wir haben es ja gesagt und gestern Abend besonders behandelt von unserem Herrn, der das Werk begonnen, der die Gemeinde gegründet und der gesagt hat, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Sie werden sich aufgetan haben und die ganze Hölle wird die ganze Welt in Ruhe lassen, denn die hat der Teufel ja schon. Und er wird sich mit aller Macht auf das Volk Gottes stürzen. Aber unser Herr hat für uns gebeten, dass unser Glaube nicht aufhöre und dass wir standhalten und besonders jetzt so kurz vor dem Ziel. Wenn Menschen 10, 20, 30 Jahre oder mehr in der Nachfolge des Herrn standen, nützt es ihnen nicht, wenn sie nicht bis ans Ende ausgeharrt, wenn sie nicht durchgehalten haben und dann am Ende gekrönt werden können. Wer beharret bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Ihr Lieben, wenn wir von der Liebe Gottes sprechen, dann müssen wir selbst wissen, dass wir Auserwählte und Geliebte sind. Und dass es sich bei uns dann um dieselbe göttliche Liebe handeln muss und handeln wird. Ohne Ansehen der Person. Und diese Liebe ist uns hier beschrieben worden. Sie ist langmütig, ist gütig, frei von Eifersucht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht rücksichtslos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht an. Oh, wie viele Rechnungen werden da ausgestellt. Aber keiner gibt dann die Quittung. Die Rechnungen werden ausgestellt. Jeder stellt dem anderen dies und das in Rechnung. Es wird angerechnet. Ja, wer will dann die Quittung abholen? Wer will's begleichen? Mit wem sollen wir uns auseinandersetzen? Hier wird uns gesagt, sie lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht an. Die Liebe Gottes stellt gar keine Rechnung dem Nächsten aus. Die fordert nicht und sagt, das musst du jetzt begleichen. Das hast du zu bezahlen. Es ist doch am Kreuz auf Golgatha beglichen und bezahlt worden für dich und für mich ein für alle Mal von Anfang bis zu Ende. Alles, was ihr mir oder ich euch oder wir einander in Rechnung stellen wollten, das ist doch alles ihm, unserem Herrn und Erlöser, in Rechnung gestellt worden. Das war ja der Schuldschein, der große Schuldschein, und den hat er zerrissen und hat die Mächte der Finsternis öffentlich an den Pranger und zur Schau gestellt. Warum sollen wir uns jetzt von den Mächten der Finsternis hinreißen lassen und erbittert anderen etwas in Rechnung stellen wollen und vielleicht sogar einen Schuldschein ausstellen? Nein, wer die göttliche Liebe wirklich empfangen hat, der lässt sich nicht erbittern, der rechnet das Böse nicht an, der freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern vielmehr mit der Wahrheit. Und die Liebe deckt alles zu. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt oder erduldet alles. Das ist die göttliche Liebe. Wir als Menschen neigen dazu, aufzudecken. Ja, aber bei wem? Bei wem? Bei uns? Doch geschweige nicht. Nein, wenn wir uns danach fühlen, dann doch nicht bei uns, dann bei dem Nächsten. Und schon haben wir das Programm Gottes überhaupt nicht begriffen und sind gar kein Bestandteil dieses göttlichen Ratschlusses geworden, weil wir noch den anderen in dem Augenblick vor uns haben. Nein, die Liebe deckt alles zu, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt alles. Die Liebe hört niemals auf. Wir haben alle dies und an diese und andere Bibelstellen gehört. Es muss eine vom Geist Gottes gewirkte Liebe sein. Alles andere wird uns nicht helfen. Und so steht's hier in Kolosser, Kapitel 1, Vers 8. Und uns auch von eurer durch den Geist gewirkten Liebe berichtet hat. Eine durch den Geist Gottes gewirkte Liebe. Und dann steht hier in Vers 13, er hat uns ja aus der Gewalt der Finsternis gerettet und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Das sind alles kostbare biblische Wahrheiten. Die Frage ist nur, stehen sie allein in der Heiligen Schrift oder stehen sie in unserem Leben als lebendiger Beweis, der erbracht worden ist auch? Wenn sie nur in der Bibel stehen, dann genügt es nicht. Wenn sie aber offenbar geworden sind, dann können wir uns darüber freuen. Hier in 2. Korinther 13 von Vers 11 steht geschrieben: Im Übrigen, liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, nehmt Ermahnungen an, seid eines Sinnes und haltet Frieden, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Jeder will jeden zurechtbringen, aber keiner will sich zurechtbringen lassen. Jeder möchte jeden ermahnen, aber keiner will sich ermahnen lassen. Und wenn wir da im Römerbrief nachschlagen, da steht geschrieben, wem das Amt der Ermahnung zuteil geworden ist, der betätige sich mit dem Ermahnen. Nicht mit dem, der jetzt mal gerne möchte, sondern der, den Gott dazu benutzen möchte, um das Rechte in rechter Weise zur rechten Zeit zu sagen, damit ein göttlicher Erfolg und nicht ein menschlicher Misserfolg als Resultat zu verzeichnen sein würde. Ihr Lieben, wir sind noch ein ganzes Stück davon entfernt, eine biblische Gemeinde des lebendigen Gottes zu sein. Wir schämen uns nicht, das zu bekennen und sagen noch dazu, wir tun's von ganzem Herzen. Weil wir wissen, wenn wir unseren Mangel einsehen und eingestehen, dann kann Gott uns doch helfen. Wenn wir aber sagen, ich bin reich, ich weiß alles, ich kenne alles, habe alles, und der Herr uns sagen müsste, weißt nicht gerade du, der du meinst, alles zu haben, dass du blind, arm, bloß und nackt bist. Also, Gott und seinem Worte wollen wir immer von Herzen recht geben, und dann wird es recht werden. In 2. Korinther, im 3. Kapitel steht von Vers 6, Er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn wir den Vers vorher lesen würden, vielleicht sollten wir es tun, um des Zusammenhangs willen. Hier steht, nicht als ob wir von uns selbst aus tüchtig wären, etwas auszudenken, als stamme es von uns selbst. Nein, unsere Tüchtigkeit stammt von Gott. Ist das nicht ein wunderbares Zeugnis? Ein großer Mann Gottes gibt alle Ehre dem Herrn. Und wie oft haben wir es betont, solange er zu den Füßen des Gamaliels saß, hat er viel Gelehrsamkeit in sich aufgenommen. Und je mehr Gelehrsamkeit, umso leerer wurde er. Aber eine Begegnung mit Jesus Christus, unserem Herrn, hat ihm die Gelehrsamkeit genommen und ihm Offenbarung aus Gnaden geschenkt. Und das ist ja das Zeugnis, das uns vom Herrn selber und auch von Paulus in besonderer Weise hinterlassen wurde. Jesus Christus, unser Herr, sprach zu Petrus, nicht Fleisch und Blut hat dir dieses geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Göttliche Offenbarung ist, was zählt. Den Buchstaben hat sogar der Teufel hantiert, als er zu Jesus Christus, unserem Herrn, kam und sagte, es steht geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich auf Händen tragen, du wirst deinen Fuß an keinen Stein stoßen. Es genügt nicht, den Buchstaben des Wortes zu hantieren. Wir müssen die göttliche Befugnis haben, überhaupt mit dem Worte Gottes umgehen zu dürfen. Und die Heilige Schrift sagt, was deines Amtes nicht ist, da lass deinen Vorsitz. Und wenn ein Mensch in ein göttliches Amt eingefügt wurde, und wir wissen ja, dass es die fünf Ämter, die fünf Dienste gibt, wenn wir nicht von Gott eingefügt wurden, dann fügen wir uns selber ein. Und dann werden wir unser eigenes Programm oder das Programm der Gemeinde, der wir angehören, haben. Wenn Gott einfügt, dann bahnen wir ihm den Weg, indem wir seine Rechte verkünden. Und dann kommt der Geist, nimmt das Wort, macht es lebendig. Und dann werden alle von Gott gelehrt sein. Dann belehrt nicht einer den anderen, sondern wie unser Herr im Johannesevangelium selber sagte, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Für mich ist das etwas Kostbares. Nicht ein Bruder wird den anderen belehren. Ich lese es euch vor. Johannes Evangelium, Kapitel 6, Vers 45. Es steht ja bei den Propheten geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Ja, wie lehrt Gott? Wo ist sein Seminar? Wo ist seine Schule? Wo lehrt er? Wo ist sein Lehrstuhl? Auf den Lehrstuhl Moses haben sich viele gesetzt. Auf den Lehrstuhl der Apostel auch. Aber wo sind Menschen, die zu den Füßen Jesu in aller Demut gebeugt da sitzen und die holdseligen Worte seines Mundes hören? Und von ihm wird gesagt, niemand hat so gesprochen, wie dieser spricht. Seine Lehre war mit göttlicher Vollmacht versehen und begleitet. Nicht die Lautstärke, die Wucht der göttlichen Beweisführung und Offenbarung war es, die die Menschen innerlich erfasst hat. Das, was die Lehrer, die selber leer waren, lehren konnten, hat keinem etwas geben können. Aber das, was unser Herr gesagt hat und noch heute sagt, das ist nicht leer. Das ist voll. Und deshalb glauben wir an ein volles Evangelium. Und wenn irgendetwas fehlt, dann ist es nicht mehr voll. Also, es darf nichts fehlen, bis hin zu den letzten Verheißungen, die Gott uns für diese Tage gab. Aber auch darin werden wir unsere Not haben, denn da hat Bruder Brenham wieder mal hundertprozentig recht. Und vielleicht soll ich das hier von der Plattform erläuternd sagen. Es ist doch manches in Umlauf gekommen, was Bruder Brenham zugeschrieben wurde, aber nicht aus seinem Munde gekommen ist. Und dann möge Gott uns jederzeit die Gnade schenken, das alles voneinander ganz klar zu unterscheiden. Wir wissen, dass er deutlichst sagte, die Menschen haben sich noch nicht geändert. Sie bleiben immer die gleichen. Sie preisen Gott für das, was er getan hat. Und sie warten auf das, was er noch tun wird. Aber sie gehen an dem, was er zu ihrer Zeit tut, vorbei. Und das widerfahre uns nicht. Warum haben wir uns so an dem prophetischen Wort orientiert? Um den Kompass zu haben, um zu wissen, wie der Weg Gottes in diesem Durcheinander, in dem wir leben, nun tatsächlich aussieht. Und mit Freuden sagen wir mit Petrus, umso fester steht uns nun das prophetische Wort, auf das wir achten, wie auf ein helles Licht, das an einem dunklen Orte scheint. Paulus hat hier an die Galater gleich im ersten Kapitel gesagt, Vers 11, ich weise euch nämlich darauf hin, liebe Brüder, dass das von mir zuverlässig verkündigte Evangelium nicht nach Menschenart ist. Ich habe es ja auch nicht von einem Menschen empfangen, noch im Unterricht erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Was war es? Von Gott gelehrt. Wann von Gott gelehrt? Nachdem er die Begegnung mit Jesus Christus hatte und selber in die Verantwortung hineingenommen wurde, denn er fragte ja, Herr, wer bist du? Und der Herr gab ihm zur Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und er wurde zu einem auserwählten Rüstzeug. Jetzt ist die Gemeinde aufgefordert, das für diese Zeit bestimmte Wort, sei es im Alten oder Neuen Testament, zu entdecken, durch Offenbarung eins zum anderen zu fügen, bis ein Gesamtbild entstanden ist und wir ein klares göttliches Konzept vor Augen haben. Und ich glaube, dass der Herr es aus Gnaden bewirken wird. Denn der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Wie lange haben wir gehört und selbst gepredigt, wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Und hatten wir Offenbarung darüber? Nein, wir hatten sie nicht. Und plötzlich kommt ein Mann Gottes und der Herr schenkt uns Klarheit, worum es damals überhaupt ging. Und genauso steht geschrieben, wie es war in den Tagen Sodoms. Die meisten Prediger haben sich doch auf den ungläubigen Teil gestürzt. Sie aßen, sie tranken und so weiter. Das tun wir heute auch noch. Darum geht's doch gar nicht. Was geschah, ehe Sodom und Gomorra mit Feuer verbrannte, offenbarte sich der Herr dem Abraham, 1. Mose 18, und in Vers 17 spricht der Herr, wie kann ich vor Abraham geheim halten, was ich zu tun vorhabe? Abraham war ein Prophet und das Wort des Herrn geschah zu den Propheten. Und Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbare denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Das steht immer noch in Amos 3, Vers 7. Es sei denn, ihr habt es ausgestrichen. Und dann bleibt es trotzdem da stehen, wo es vorher stand. Und es gibt keinen Menschen, der sich daran vorbeimogeln könnte und sagen, wir sind heute hier und wir machen das schon. Vergessen wir's. Davon gibt es Tausende und Abertausende. Jeder Evangelist, jede Denomination, alle haben es versucht und tun es bis heute noch. Nein, Gott sendet seine Knechte und Propheten. Warum schreibt Paulus an die Epheser, dass die Gemeinde aufgebaut wurde auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist. Im Reiche Gottes darf noch lange nicht jeder sein eigenes Reich bauen. Reich Gottes wird am Ende wieder Reich Gottes sein. Und in diesem Reiche gibt es nur einen König und er ist der König in diesem Königreich. Und das ist Jesus Christus, unser Herr. Und das, was er tut, das ist wohlgetan. Wichtig ist nur, dass wir uns in diesen göttlichen Willen und damit in sein Tun hineinfügen lassen. Wir haben die kostbaren Worte am Samstagabend hier gelesen, dass die Gemeinde in den göttlichen Auftrag mit einbezogen wurde. Jesus sagte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, und wer euch höret, der höret mich. Wer waren diese Menschen? Irgendjemand, der zu den Füßen Gamaliels saß? Nein, der gerufen, der gesandt wurde mit einer Botschaft, und es steht geschrieben, wie kann jemand predigen, ohne dass er gesandt wurde? Römer Kapitel 10. Die Predigt kommt aus dem Worte Gottes, aber der Glaube, der vor Gott bestehen wird, kommt nicht aus einer menschlichen Deutung oder Schriftauslegung. Es muss der biblische Glaube sein. Und der biblische Glaube kann nur aus einer biblischen Verkündigung hervorgehen. Und dazu hat Gott seinen Knecht und Propheten gesandt. Dessen werde ich mich bis zu meinem letzten Tage nicht schämen. So gewiss der Herr einen Johannes, einen Paulus und seine Knechte und Propheten sandte. So gewiss hat er Bruder Branham gesandt. Nicht mit einer extra Botschaft, sondern mit dem Worte Gottes. Von 1. Mose bis Offenbarung 22, um die Herzen der Kinder Gottes wieder zu dem zurückzubringen, was Gott geredet hat. Und damit sind wir schon wieder bei dem, was wir heute Vormittag betrachtet haben. Der Herr ruft heraus. Und die Herausgerufenen sind diejenigen, die auf das hören werden, was der Geist den Gemeinden sagt. Alle anderen werden nicht darauf hören. Wir lesen's ja in Offenbarung 2 und 3, 7-mal in jedem Sendschreiben neu, wenn geschrieben steht, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Jeder, Evangelist kann heute sagen, der Geist hat zu mir gesprochen und jeder geht in seine eigene Richtung. Der Geist nimmt das Wort. Der Geist Gottes wird nie über das Wort Gottes hinausgehen, noch wird er darüber hinweggehen. Der Geist Gottes, der das Wort Gottes inspiriert hat, wird es lebendig machen. Durch die Predigt hören wir es und durch den Geist wird es uns lebendig gemacht. Dann ist es nicht mehr ein Hören mit diesen Ohren, sondern ein Hören mit dem Herzen. Und dann gilt uns das Wort, das wohl in Matthäus 13 geschrieben steht, dass der Herr damals an seine Jünger richtete und heute an uns. In Matthäus 13, in Vers 10 steht, da traten die Jünger an Jesus heran und fragten ihn, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er antwortete, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu erkennen, jenen aber ist es nicht gegeben. Wir können nichts dafür. Wir haben keinen Einfluss auf das, was Gott tut. Aber eine Möglichkeit haben wir, und die besteht darin, die rechte Entscheidung vor Gott zu treffen, unsere eigene Weisheit zu begraben. Ein Paulus hat einmal sagen dürfen, alles das, was mir einmal wert war, das habe ich als Kot zu achten gelernt. Um die alles übersteigende Weisheit und Gnade Gottes zu erfassen. Hier sind zwei Gruppen, die uns beschrieben werden. Die Jünger traten zu ihrem Meister heran und fragten, warum sprichst du zu ihnen, nicht zu uns? Warum sprichst du zu ihnen, zu den Volksscharen, nur in Gleichnissen? Und dann gibt er die Antwort, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Wir können nicht fragen, o Gott, warum hast du den einen, warum nicht den anderen? Der Herr hat ja allgemein gesprochen. Sie hatten alle die Chance und die Möglichkeit anzunehmen und abzulehnen. Wisst ihr, worin der Unterschied bestand? Die einen blieben so fromm, wie sie waren, und haben das, was sie gelernt hatten, nicht preisgeben können. Die anderen schlugen sich an die Brust und sagten, noch nie hat jemand so gesprochen, wie dieser Mann spricht. Und es war eine Rede mit göttlicher Vollmacht. Und dasselbe geschieht in diesen Tagen. Im gleichen Kapitel Matthäus 13 steht in Vers 15, denn das Herz dieses Volkes ist stumpf geworden, ihre Ohren sind schwerhörig geworden und ihre Augen haben sie verschlossen, damit sie mit den Augen nicht sehen und mit den Ohren nicht hören und mit dem Herzen nicht zum Verständnis gelangen und sie sich nicht bekehren, dass ich sie heilen könnte. Das war die eine Gruppe. Sie hat den Herrn gehört, miterlebt, alles gesehen, was damals geschah. Und trotzdem blieben sie so, wie sie waren. Das Wort drang nicht in ihre Herzen, wurde nicht zu einer göttlichen Offenbarung für sie, ganz persönlich. Die andere Gruppe, von der wird hier in Vers 16 gesagt, eure Augen aber sind selig zu preisen, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sehnlichst gewünscht, das zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen und hätten gerne gehört, dass ihr gehört habt und haben es nicht zu hören bekommen. Wenn ich heute hier sage, dass ein Mohammed, der seinen größten Feldzug im Jahre 632 machte, glaubte, der Prophet gemäß Malachi zu sein, um die Herzen der Kinder wieder den Vätern zuzuwenden, dass er einen großen Feldzug startete und meinte, er sei der von Gott auserkorene Mann. Als ich das im Koran las, traute ich meinen eigenen Augen nicht, aber ich habe es persönlich in Lagos, in Nigerien gelesen. Und es hat eine solche Reihe von Männern gegeben, die aufgetreten sind und die da sagten, ich bin dieser Mann. Bis hin zu George J. Lake, bis hin am Ende des vergangenen Jahrhunderts. Und was war's? Es waren Männer, sogar Alexander Dowie hat den Anspruch gestellt, dieser letzte Prophet gemäß Malachi zu sein. Und heute kann jeder sagen, Mensch, ihr dort mit eurem William Branham, ihr fährt doch auf den gleichen Gleisen. Nein, eben nicht, weil in unseren Tagen die Stunde Gottes geschlagen hat. Die war nicht vor 1400 Jahren und die war nicht vor 200 oder 300 oder 100 Jahren, sondern die Stunde Gottes ist jetzt. Und daher hat Gott Gnade geschenkt, dass eine Zurückführung in das Wort Gottes vorgenommen wurde. Und wisst ihr, worin dieser himmelweite Unterschied besteht? All diese Männer haben ihre Nachfolger an sich selber gebunden und an das, was sie deuteten und sagten. Bruder Branham sagte, prüfet alles mit dem Worte Gottes, denn ich bin nur ein Mensch. Gottes Wort bleibt die ewige Wahrheit. Er hat die Menschen nicht in seine Gefolgschaft, sondern zu Christus geführt, indem er das wahre Evangelium verkündigte. Aber wir können es ja alles nicht ändern. Sogar beim ersten Kommen Christi sind ja Menschen aufgetreten, die gesagt haben, ich bin's. Und der letzte war auch schon ein Judas und hat 400 in seine Gefolgschaft gebracht und hat gesagt, er sei etwas Großes. Ihr Lieben, was hat Bruder Branham in dem Filmtext gesagt? Ich bin so hilflos, wie ihr alle, die ihr dort sitzt. Wenn Gott mir nicht hilft, ich vermag nichts zu tun. Stimmt das mit dem Worte überein? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und es sieht fast wie eine Blamage aus. Er wartet und wartet und sagt dann, ihr wisst ja, worauf ich warte. Und plötzlich war das Warten vorbei und die Gegenwart Gottes war da und schon kam die göttliche Bestätigung. Ihr Lieben, wir sind bereit,
mit der Hilfe Gottes auch als Nichtschwimmer gegen den Strom zu schwimmen. Denn die Kraft Gottes wird uns Kraft geben, alles zu bestehen bis ans Ende. Ich habe keine Sorge um die Dinge, die uns unterstellt werden, wenn sie uns nur enger zusammenbringen würden. Dann wäre doch alles in Ordnung. Es muss also noch viel kräftiger hereinbrechen, dass wir so zusammengeschmiedet werden, damit Gott sich endlich offenbaren kann. Wenn wir all die Dinge, und das haben wir getan, anhand des Wortes Gottes prüfen, dann sagen wir es nicht, um andere geringschätzig zu machen und einen über die Maßen zu erhöhen, denn alle Ehre und aller Lobpreis gebührt sowieso dem Herrn. Und Paulus schreibt an die Korinther, macht nicht viel Rühmens um einen Menschen, denn was ist Paulus, was ist Apollos und was sind wir alle? Der eine hat gepflanzt, der andere begossen, nicht ausgerissen, begossen. Es gibt heute sehr viele, die melden sich zu Wort. Anstatt dann zu begießen, reißen sie aus. Anstatt sich zu freuen über den reinen Samen, der schon gesät wurde, sind sie hinter den Leuten her und wollen mit ihnen sprechen, als hätten sie ihnen was zu sagen. Ich wage hier zu behaupten, wem die Hacken noch jucken und die Zunge noch danach schlägt, einen anderen zu schnappen, ihn zu belehren, der ist noch nicht von Gott belehrt worden. Der hat noch nicht begriffen, worum es geht. Es wird nicht einer den anderen belehren, sondern sie werden alle von Gott gelehrt worden sein. Nicht wir schnappen einer den anderen, sammeln Adressen, kontaktieren Leute, sondern wir lassen uns von Gott packen und von ihm überwältigen und sagen, Herr, hier bin ich, mit meinem Latein bin ich am Ende und so auch mit meiner Weisheit. Sei du meine Weisheit und alles, was ich benötige. Der Maßstab der Prüfung eines Dienstes ist nicht meine oder deine Erkenntnis, sondern das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Ohne jeglichen Widerspruch muss alles miteinander übereinstimmen. Und da können wir mit gutem Gewissen sagen, dass Gott das demütigste und einfachste Werkzeug gefunden hat. Einen Mann, der nicht mit eigenem Wissen kam, der aber von Gott begnadigt, beauftragt und gesandt wurde, wie Johannes damals, so ist er in dieser Zeit gesandt worden. Und dafür sind wir von ganzem Herzen und von ganzer Seele dankbar. Alle, die von Gott gelehrt werden, nehmen es auf, nehmen es an und bedanken sich bei dem Herrn dafür und werden aus Gnaden in alle Wahrheit hineingeführt durch den Heiligen Geist. Und was anderes wollen wir nicht. Möge der Herr uns am Ende dieser Versammlungen ein dankbares Herz und ein gehorsames und gläubiges Herz schenken, dass wir die Dinge, die uns zuteil wurden, nicht leicht nehmen, sondern so aus der Hand Gottes nehmen, wie sie uns geschenkt worden sind. Und ich glaube, das tun wir alle. Nicht, weil wir von Menschen überredet wurden, sondern weil Gott uns in sein Wort und in seinen Willen eingeführt hat. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn noch gemeinsam danken.
Himmlischer Vater, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für dein mächtiges Wort, das wir wiederum hören durften. Dein Wort ist Geist und es ist Leben, o Herr. Wir sind so froh, Herr, dass du so in dieser Weise, so ermahnend, so zurechtweisend uns hinweisest auf alles, o Herr. Wir können nicht anders als deinen Namen erheben, dich preisen, dir die Anbetung darbringen, Herr. Unser Gott, du kennst uns. Wer sind wir, Herr? Wir sind Menschen, vergesslich und schwach, Herr. Aber, Herr, du bist uns gnädig, Stunde um Stunde, führest und leitest uns in deine Wahrheit hinein. O Herr, manchmal können wir es gar nicht fassen, warum uns dies zuteil geworden ist, weil wir uns nicht besser fühlen als alle anderen. Aber Herr, es ist deine Liebe, es ist deine Gnade, es ist dein Erbarmen mit uns, Herr. Und darum rühmen und preisen wir dich, auch jetzt in dieser Stunde. Wir danken dir gemeinsam für diese Versammlungen, für diese Stunden der Erbauung, der Zurechtweisung, oh, des Trostes, die du uns aus Gnaden gewährt hast. Treuer Gott, wir bitten dich auch, sei mit uns weiter und auch mit allen, die gekommen sind, um hier Gemeinschaft zu haben mit dir und mit uns, Herr. Wir beten dich an und preisen deinen wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Lehre uns bedenken, Herr, dass wir am Ende angekommen sind, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter werden, Herr, wie du es geboten hast in deinem teuren und heiligen Worte. Nimm hin die Anbetung aus meinem Herzen und aus unser aller Herzen. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen.
Amen.
Wir setzen uns. Lob und Dank sei unserem Gott für all die kostbaren Worte. Ich glaube, wir alle sind erfreut und gesegnet durch all die Worte und durch diese Belehrung, die uns aus Gnaden zuteil geworden ist. Wir haben es nicht verdient, aber Gott hat uns in Gnaden angenommen und spricht zu uns. Es ist gleich, was Menschen denken. Was Menschen denken, ist immer etwas anderes als wie das, was Gott denkt. Das sehen wir durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Und wir sind so froh, dass wir auf seine Stimme hören dürfen und dass wir uns von dem, was Menschen sagen, abwenden können und dass wir ihm anhängen dürfen und mit ihm gehen, Schritt für Schritt, bis wir von Glauben zu Schauen gelangen werden. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind sehr froh, dass Gott uns diese Gnaden noch schenkt und diese Gnadenzeit und dass wir alle noch so zusammenkommen dürfen, wenn es auch nicht oft ist, aber wenn wir zusammenkommen, dann ist es doch etwas Herrliches und etwas Wunderbares. Und so möge Gott mit euch allen sein, ist mein inniges Gebet und mein Verlangen. Wir an diesem Ort beten alle Zeit für euch, die ihr nicht immer hier sein könnt. Und auch unsere Bitte ist, betet auch ihr für uns, so dass wir füreinander vor das Angesicht unseres Herrn treten und ihm um seine Kraft und um seinen Beistand bitten. Nun, lasst uns zum Schluss kommen. Ihr, die ihr noch eine weite Strecke vor euch habt, wollt ja noch im Hellen ein wenig von hier kommen. Vielleicht singen wir noch ein gemeinsames Lied, ehe wir auseinandergehen. Lasst uns Lied 263 anstimmen. Lied 263. Seliges Wissen, Jesus ist mein, füllt mir das Herz mit himmlischem Schein. 263. Lasst uns noch zum Schlussgebet aufstehen. Treuer Gott, mögest du uns alles in allem bleiben, so wie wir gesungen haben, Licht mir und Leben, mein Sonnenschein, o du mein Alles, du nur allein. Herr, ich danke dir für meine Brüder, für meine Schwestern, für alle, die gekommen sind, o Herr, und ich bitte dich gleichzeitig, sei du mit ihnen auch jetzt auf den Heimweg. Segne sie und begleite sie auf Schritt und Tritt, Herr. Segne auch ihre Heime, ihre Familien. Segne alle, die nicht kommen konnten, o Gott. Herr, sei mit allen und lass deine Herrlichkeit allen zuteil werden. Wir danken dir noch einmal gemeinsam für dein teures und heiliges Wort. Wenn dein Wort nicht unseres Fußes Leuchte wäre, würden wir heute nicht mehr bestehen, o Herr. Aber weil dein Wort uns geleitet hat, weil du uns durch dein Wort den Weg alle Zeit gewiesen hast, darum sind wir hier, o Herr, und werden bald bei dir sein. Anbetung und Ehre deinem herrlichen Namen. Halleluja. Amen. Hallelujah.